In einem Umfeld, wo Menschen für und mit Menschen arbeiten, mit Menschen, die nicht ganz gesund sind, stelle ich mir vor, dass die Führung und Zusammenarbeit nochmal eine etwas andere, ganz besondere ist. Und das auch im Qualitätsmanagement. Und deshalb freue ich mich besonders, dass ich in dieser Episode einen Gast habe, der genau in so einem Umfeld arbeitet. Manuela Serena kommt aus dem Klinikumfeld, arbeitet aktuell in einer Reha-Klinik und hat meine Hypothese auf faszinierende Weise bestärkt. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und ach so's mit dieser Episode. Willkommen in einer neuen Folge meines Podcasts. Heute habe ich wieder einen Gast eingeladen, eine Gesprächspartnerin, Manuela Serena. Herzlich willkommen, Manuela. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Susanne.
Gerne. Ja, wir haben uns unter der Überschrift QM kennengelernt und du bist eine Expertin aus dem Klinikkontext. Und das interessiert mich, weil ich auch früher viel mit Kliniken zu tun hatte, im Zusammenhang mit Umweltschutz allerdings, und die Arbeitsbedingungen da ganz gut kennengelernt habe. Insofern freue ich mich riesig auf unser Gespräch heute und auch auf deine Sicht der Dinge so aus der QM-Brille heraus. Aber bevor wir so richtig einsteigen, sag doch mal ein paar Worte zu deiner Person. Wer ist Manuela Serena?
Das mache ich sehr gerne. Manuela Serena ist ursprünglich mal Arzthelferin gewesen. Dann habe ich eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht, noch in Deutschland. War dort dann auch mehrere Jahre in der Klinik tätig, hauptsächlich in der Psychiatrie, nur in der Psychiatrie. Und habe so auch in dem Kontext schon immer wieder Berührungspunkte gehabt beim Qualitätsmanagement. Fand das auch total spannend. Viele andere haben das nicht so gesehen. Das war dann das Gute für mich. So konnte ich, wenn eine Zertifizierung anstand, konnte ich die Aufgaben übernehmen. Und nach etwa 3 Jahren hatte ich dann die Möglichkeit, aus der Klinik oder aus dem Klinikbetrieb in das Qualitätsmanagement übergeordnet zu wechseln. Das heißt, ich bin aus dem Praktischen auf der Station, auf der Abteilung raus und ganz ins Qualitätsmanagement gewechselt. Das hat super gepasst zu dem Zeitpunkt, weil ich auch noch ein Studium angefangen habe in Krankenhausmanagement, auch mit dem Schwerpunkt Qualitätsmanagement. Und so konnte ich dann Theorie und Praxis direkt verbinden.
Oh, schön.
Das ist so mein Einstieg ins Qualitätsmanagement. Und vor 7 Jahren bin ich dann in die Schweiz gezogen und habe auch hier wieder Fuß gefasst im Qualitätsmanagement. Und bin jetzt hier in einer Reha-Klinik, leite dort das Qualitäts- und Risikomanagement. Mm. Genau, was mir sehr viel Spaß macht.
Mm. Reha-Klinik, das ist ein Kontext, den kenne ich nur aus Erzählungen von entsprechenden Besuchern. Da können wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Mm-hmm. Du sagst, dass du hast dich sehr gefreut, im Qualitätsmanagement zu landen. Du hast so einen besonderen Bezug dazu. Es hat dich gereizt. Was genau war das?
Ich glaube, es kommt aus mir selber heraus, eben schon in der Ausbildung zur Arzthelferin. Damals musste man noch ein Berichtsheft schreiben. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. Und dort habe ich einfach schon alles, was mich betroffen hat oder was ich an Aufgaben erledigen musste, ich habe die Prozesse einfach runtergeschrieben. Mhm. Ganz detailliert, so hatte ich eine Übersicht. Und wenn ein neuer Mitarbeiter kam, konnte ich das dann zeigen. Und es war sofort klar, wer was wie zu tun hat. Mhm. Und ich glaube, da habe ich irgendwie für mich schon QM gemacht, ohne zu wissen, dass ich was mit Qualitätsmanagement tatsächlich am Hut habe. Mhm. Und ich glaube, das ist so, ja, an sich bin ich auch ein sehr strukturierter Mensch, gern Ordnung. Ich glaube, das hilft auch im Beruf selber.
Das heißt, du bist also im Grunde mit einem gesunden Grad an Selbstorganisation in deinen Job gegangen, so frei nach dem Motto, man macht sich Arbeit da, wo es notwendig ist. Ansonsten versucht man es sich leicht zu machen und das ist ja zum Beispiel auch eine sinnvolle Strategie für so Arbeitsvorgänge und Prozesse, ne? Wenn ich weiß, wie es geht und wenn sich das bewährt hat, dann kann ich es auch so wieder machen.
Genau. Ja, und eben auch das Rad nicht immer neu erfinden zu müssen oder nicht dauernd das Gleiche auch erklären zu müssen.
Mhm.
Nicht, dass ich nicht gerne erkläre und jemanden mitnehme oder was zeige, aber einfach so, hier ist die Grundlage und alles andere können wir besprechen und das wirklich auch pragmatisch zu lösen. Das ist auch im Qualitätsmanagement mein Ansatz. Die pragmatische Lösung, sodass es tatsächlich auch Spaß machen kann und auch begeistert, so wie es mich begeistert.
Mhm.
Weil wir vom QM haben ja oft den Ruf, so noch mehr Bürokratie als eh schon gefordert und alles langweilig. Und das sehe ich überhaupt nicht so. Und ich glaube, das kann ich auch ganz gut umsetzen, dass man da tatsächlich Spaß dabei haben kann.
Ah, das ist jetzt für mich ein gutes Stichwort. Das Begeistern, das hört man ja auch im Kontext mit Qualitätsmanagement schon immer mal so als Vorsatz oder als gesunde Linie. Aber es dann in der Praxis umzusetzen, ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Und gerade im Klinikkontext und ja, vielleicht in der Reha auch ein Stück weit. Da hat man es ja normalerweise mit Menschen zu tun, die einfach ertrinken in Arbeit ganz oft, also viel zu tun haben, stark beschäftigt sind, auch mit einem sehr ausgeprägten Fokus auf die Patienten und auf die Leistung an den Patienten. Insofern stelle ich mir das mit dem Begeistern gar nicht so ganz einfach vor. Wie genau machst du das? Vielleicht erzählen wir einfach mal ein bisschen über deine letzten Projekte, wo du so denkst, da ist es dir richtig gut gelungen.
Sehr gerne. Es war am Anfang, wo ich in dieser Reha-Klinik angefangen habe, habe ich mit einer Pflegedienstleitung gesprochen. Ja, die war sehr skeptisch, Qualitätsmanagement und was bringt denn das? Eben dieses typische, jetzt noch mehr Aufwand und was will die noch?
Mhm.
Und da war einfach auch mein Ansatz, nicht nur bei ihr, jetzt sehe ich es grundsätzlich so, offen auf die Leute zugehen, auch erstmal in der Praxis mitzulaufen. Also ich bin dann wirklich auf jede Abteilung gegangen und habe mir angeschaut, wie funktioniert ein Frühdienst, wie funktioniert ein Spätdienst, was macht die Sozialberatung oder auch die Küche, wie sind dort die Abläufe, wie kommen die Schnittstellen zusammen, um einfach auch die Basis zu verstehen.
Mhm.
Dann einfach auch wie Hilfe zur Selbsthilfe geben zu können. Und gerade mit dieser Pflegedienstleitung war dann, wir hatten nach einem halben Jahr hatten wir ein ISO-Audit, also die Erstzertifizierung, das ist sehr gut gelaufen.
Mhm.
Also wir konnten da als Team schon gut zusammenarbeiten und sie hat dann nachher zu mir gesagt, das macht richtig Sinn und es macht jetzt tatsächlich auch Spaß, was du mir oder uns auch erklärt hast und beigebracht hat, dass es auch pragmatisch gehen kann.
Mhm.
Und sie hat dann tatsächlich auch im Laufe der Zeit jetzt selber kleine Audit-Instrumente entwickelt, wie sie praktisch die Dokumentation der Mitarbeiter in der Pflege besser monitorisieren kann und auch da Verbesserungspotenziale ableiten kann. Also ganz irgendwann war das intrinsisch aus ihr heraus, dass sie da den Nutzen selber gesehen hat und auch ja, den Spaß dabei hatte.
Mhm.
Und das hat mich natürlich riesig gefreut. Wenn so die Rückmeldungen kommen, dann weiß ich einfach auch für mich, ich mache meine Arbeit gut und ich kann das gut rüberbringen, was der Nutzen von Qualitätsmanagement tatsächlich ist.
Mhm.
Und das ist eine Teamaufgabe.
Oh, jetzt fallen so viele Stichworte, dass ich mir wirklich fragen muss, wo hake ich jetzt ein? Also, was ich an der Schilderung spannend finde, ist der Ansatz, dass einfach dann die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, eine gewisse Arbeitsweise oder Praktik übernehmen für sich und die als sinnvoll erachten und die in ihrem Alltag integrieren. Das ist ja ein Traum jedes Menschen, der in Managementsystemen arbeitet und bestimmte Themen fokussiert da, dass diese Themen einfach dann in den Bereichen ankommen und die Menschen die Dinge auch in ihrer Praxis umsetzen, ganz selbstverständlich. Das finde ich sehr beeindruckend, wenn das gelingen kann in Managementsystemen. Also da ziehe ich schon mal den Hut davor. Was ich am Anfang rausgehört habe, das fand ich sehr spannend. Als du gesagt hast, als ich ganz neu war, habe ich erstmal überall so reingeguckt und habe mir angeschaut, wie funktioniert es hier, wie funktioniert es in der Küche und so weiter. Ich frage mich gerade, wie kommt das an, wenn ich als, das ist unsere neue Qualitätsmanagerin, die kommt jetzt mal zu euch und stellt ein paar Fragen, wie ich dann erstmal schlucken würde, so auch gerade wenn ich vielleicht schon so ein bisschen was von Managementsystemen mitbekommen habe. Wie hast du dich denn da eingeführt? Wie hast du dich vorgestellt und auch diese Neugier, die du da gezeigt hast?
Eben, ich habe mich vorgestellt in meiner neuen Funktion, dass ich jetzt neu in der Klinik begonnen habe und dass es mir einfach wichtig ist, dass ich weiß, was wo getan wird und wie es getan wird. Und dass mir einfach auch der persönliche Bezug zueinander total wichtig ist, dass man sich kennt, weil dann können ja auch kritische Themen viel besser und viel leichter angesprochen werden. Und das ist einfach auch mein Anliegen, dass wir offen aufeinander zugehen können. Meine Tür steht immer offen. ja, dass man so auch gut im Austausch sein kann. Und ja, manche waren sehr kritisch, so, oh, jetzt begleitet die mich und dann guckt die mir den ganzen Tag über die Schulter. Aber es hat mir sehr geholfen, dass ich sagen konnte, ich komme selber aus der Pflege, ich habe in der Arztpraxis schon gearbeitet, ich habe ganz lang selber auf einer Abteilung gearbeitet und konnte auch so aus meiner Praxis erzählen. Also zumindest im Bereich Pflege hat mir das sehr geholfen. Aber es kam auch in den anderen Bereichen an, dass sie einfach auch gemerkt haben, ah, sie hat es nicht nur studiert, weil es oft ja auch so ein Vorurteil oder wird kritisch gesehen, wenn jemand gar keine praktische Erfahrung hat und dann versucht, Ratschläge zu geben.
Ja.
Und das gebe ich aber auch immer mit. Es bringt nichts, wenn ich mir was überlege. Ich kann gern meine Inputs geben. Ich überlege mir auch gerne was. Ich bin aber unterstützend. Umsetzen oder die konkreten Sachen definieren, das muss immer die Fachperson oder die Abteilung für sich, weil ich, sie wissen es am besten. Sie sind die Fachexperten, wo wissen, wie ihre Abläufe am besten funktionieren können. Und ich kann nur sagen, das erscheint mir noch kritisch oder hier sehe ich anderes Potenzial. Mhm. Und so kommen wir gut in Austausch. Und das hat mir eben auch am Anfang gut geholfen, dass ich einfach ja auch nahbar bin.
Mhm. Ja, und mein Eindruck ist, dass du dich auch sehr geschickt eingeführt hast in deiner Rolle. Also das ist nicht eine Besserwisserin, die irgendwie nur darauf guckt, dass der ganze Formalkram klappt, sondern sie sieht sich als Fachfrau, die Impulse gibt und sieht mich aber auch als Expertin an meinem Arbeitsplatz. Und ein Schuh wird dann draus, wenn ihr beide gut zusammenarbeitet. Und das, finde ich, ist eine schöne Art, auch das Thema einzuführen, weil es ist einfach eins unter vielen im Alltag. Und da einfach dann auch deutlich zu sehen, so ich komme aus meiner Ecke und du bist in der Praxis. Das eine kann das andere wunderbar ergänzen, aber der das beurteilen kann, bist du. Und das habe ich da ganz gut raushören können. Stimmt das?
Ja, das hast du gut rausgehört und das ist tatsächlich auch so. Also das funktioniert bei uns wirklich sehr gut und das schätze ich auch, dass wir da offen miteinander sprechen können, offen umgehen können. Mhm. Und durch diesen Umgang und oder dass wir das alles auch so besprechen können, ergeben sich die meisten Formalien von selbst.
Mhm.
Also ich muss da nicht mit meiner ISO-Norm um die Ecke kommen und sagen, ah, aber Kapitel so und so, da müsste man noch.
Mhm.
Wenn man die Dinge gut regelt und auch mit einem gesunden Menschenverstand, hat man das meiste ja auch schon abgedeckt.
Mhm.
Und das, was nicht abgedeckt ist, da kann ich ja dann auch die Impulse geben, so okay, ich habe meine Erfahrung gemacht, dass man das so und so umsetzen könnte, ist das für euch passend? Oder müssen wir irgendwie, oder können wir nachjustieren, dass es auch für euch passend ist und der Aufwand sich auch im Rahmen hält, weil wie du vorhin schon gesagt hast, alle haben immer genug zu tun und der Patient soll ja auch im Fokus stehen und nicht die Dokumente oder die Bürokratie.
Mhm. Ja, lass uns doch mal, das war ein schönes Stichwort für mich, lass uns doch mal ein bisschen auf die Patienten gucken, die bei euch so ja eure Dienstleistung genießen, also die Reha-Patienten. Was haben die denn davon, dass das QM funktioniert?
Die haben davon, dass sie gut betreut sind, mal ganz umfassend gesagt, aber einfach, dass die Prozesse von der Anmeldung des Patienten, also durch das Krankenhaus oft, manchmal auch durch den Hausarzt, dass schon das funktioniert, dass sie dann reibungslos bei uns in die Klinik eintreten können, dass die Aufnahme funktioniert, also dass sie zum richtigen Zeitpunkt zu uns kommen, dann eigentlich auch zeitnah das Zimmer beziehen können, entsprechende Aufnahmegespräche durchgeführt werden mit den Einzelnen, also nicht mehr nur mit den Ärzten, auch die Pflege führt ja Aufnahmegespräche, die Therapeuten, dass sie da so umfassend abgedeckt sind, dass natürlich das Essen zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort, ganz essentiell. Wenn das Essen nicht gut ist und nicht schmeckt, dann ist die Genesung verzögert.
Mhm.
Ja, genau. Und das Qualitätsmanagement sorgt wie im Hintergrund dafür, dass alle Prozesse nahtlos ineinander übergehen und die Patienten nach einer gewissen Zeit auch wieder gesund oder gesünder austreten können in ihr häusliches Umfeld, wenn möglich.
Mhm. Das sind ja eigentlich so Sachen, an denen ich so denke, eigentlich müssten die selbstverständlich sein in so einer Reha-Klinik. An welchen Punkten hast du denn so aus deiner Erfahrung heraus Impulse geben können, die wirklich auch nochmal wertvoll waren, um das zu gewährleisten? Kannst du da mal ein paar Beispiele bringen oder ein Beispiel erzählen, so einfach so aus dem Alltag? Letztlich ist es ja so, dass man sich schon überlegt, in der Reha-Klinik sind die Patienten im Grunde sozusagen das wichtigste Gut und das möchte man sich auch erhalten, die möchte man auch gerne gesund wieder nach Hause schicken oder gesünder. So, wo genau hat dann eine Qualitätsmanagerin irgendwie ihren Einfluss?
Ich glaube, sie haben überall ihre Finger im Spiel.
Mach mal ein Beispiel einfach. Viele von uns haben ja keine Ahnung, wie es in so einer Reha-Klinik läuft und kennen auch nicht so die Berufsgruppen, mit denen du es zu tun hast. Insofern ist das, glaube ich, so ein schöner, spannender Blick auch nach innen.
Ja, also die Berufsgruppen, wir haben eben Ärzte, Pflegepersonal und Therapeuten. Und mit Therapeuten meine ich sowohl Physiotherapeuten, Atemtherapeuten, für die Lymphdrainage, alles, was man unter dem Bereich zusammenfassen kann. Ergotherapie fällt noch drunter, Logopädie. Also eben ein sehr, sehr großes Team. Und wir haben zum Beispiel verschiedene Arbeitsgruppen. Eine Arbeitsgruppe dreht sich um die Patientenzufriedenheit, wo alle Disziplinen letztendlich auch wieder an einen Tisch kommen und Themen besprechen, wenn vielleicht ein Patient unzufrieden war, eine Patientin, und dass man da dann gemeinsam auch schaut, was können wir tun? Einerseits, dass dieser Patient oder diese Patientin zufrieden ist oder was man für alle Nachfolgenden noch verbessern kann, sei es jetzt an den Prozessen. Mhm. Oft ist ja auch immer Kommunikation, wie kommunizieren wir? Mhm. Fühlt sich der Patient verstanden? Mhm. Wie kann man da vielleicht das Personal noch besser mitnehmen, damit sie das auch umsetzen können. Oder wir haben eine interdisziplinäre Gruppe bezüglich Medikamente. Das heißt, auch da schauen wir, läuft der Medikamentenprozess gut ab, sodass der Patient das richtige Medikament zur richtigen Zeit bekommt. Was kann man vielleicht da auch noch optimieren?
Sind das so Sachen, die sind schon gelaufen und du bist dazugekommen und hast vielleicht auch angefangen, an dem Gremium mitzuarbeiten und hast nochmal neue Impulse gegeben? Oder ist zum Beispiel das Gremium, das du gerade eben vorgestellt hast, wo Patientenbeschwerden besprochen werden, war das vorher noch gar nicht da?
Also wo ich kam, gab es im Gremium, wo man aber einfach so mal alles besprochen hat. Das heißt, die Zufriedenheit, die Unzufriedenheit, ich sag mal Fehler, jenste Themen, wo den Patienten betroffen haben.
Ja.
Und ich habe einfach gefunden, oder wir gemeinsam dann, es braucht wie verschiedene Gremien, wo konkret die einzelnen Themen auch dann effizienter bearbeitet werden können mit den einzelnen Fachpersonen.
Ja, okay. Das heißt, du hast also im Grunde die Meetingkultur da ein wenig verändert und hast mit den einzelnen Teilnehmenden überlegt, wie können wir das jetzt wirklich effizienter, nützlicher, ergebnisreicher gestalten.
Genau. Und dass man es einfach auch mehrere Schultern verteilt. Also oft sind es ja immer die gleichen Personen, wo in Meetings sitzen.
Mhm.
Und auch nicht immer die, wo ganz nah an der Praxis sind. Oft sind es ja Leitungsfunktionen.
Ja.
Und da auch zu schauen, okay, wie kann man auch den Mitarbeiter oder die Mitarbeiter überhaupt mehr einbeziehen, auch ihnen mehr Verantwortung zu geben, was ja letztendlich auch mehr Wertschätzung im Gegenzug bedeutet, weil sie sich einbringen dürfen,
ja,
und es ja auch wieder anders an ihre Kollegen weitertragen, als wenn eine Führungskraft sagt, in der Arbeitsgruppe haben wir besprochen und ihr dürft jetzt oder ihr müsst jetzt. Sondern wenn das wirklich von einem Mitarbeiter zu den Kollegen kommt, sagt, wir haben das besprochen und wir haben uns das überlegt, das könnten wir im Team machen.
Mhm. Erstaunlich, schön. Es ist ein tolles Beispiel, wie Qualität positiv in Unternehmen wirken kann. Weil ich denke, gerade so im Klinikkontext habe ich schon auch eine Kultur immer wieder bemerkt, dass so zwischen den Gruppen es da schon gewisse Animositäten gibt. Und in manchen Kliniken ist es auch immer noch so, dass einfach die allerwichtigste Berufsgruppe die Ärzte sind. So jede hat das eigene Königreich und alle anderen sind sozusagen das Fußvolk. Und sowas kann sich natürlich auch in der Besprechung widerspiegeln. Und insofern ist dann so eine Entwicklung hin zu den Mitarbeitenden, die vielleicht auch näher dran sind an den Patienten oder... Nennt man die bei euch auch so?
Ja, bei uns sind es auch Patienten.
Ja? Okay. Nicht Klienten, das so. Okay. Die näher dran sind und dann vielleicht auch viel besser erkennen können oder im Alltag sehen und erleben, wo es knirscht und wo tatsächlich mal was getan werden könnte. Ne? Okay, was waren denn das so für Verbesserungen, die du vielleicht auch im Meeting eingeführt hast? Wir haben jetzt gesagt, du hast es ein bisschen entzerrt, auch thematisch, sodass man fokussierter arbeiten konnte. Was gab es da noch an Veränderungen?
Wir haben eingeführt, dass wir die Themen protokollieren, einfach kurz und knapp, damit man, wie auch sehen kann, einerseits, was wurde besprochen und was gibt es für Ideen aus den einzelnen Fällen oder Themen. Und eben das Gremium kann es dann oft ja auch nicht entscheiden und dann gibt es wiederum ein übergeordnetes Qualitätsgremium, wo dann tatsächlich auch Dinge entschieden werden können im Hinblick auf Verbesserungsmaßnahmen.
Mhm.
Haben wir auch da das, also die Kommunikationsstruktur, ich sage jetzt mal von oben nach unten oder wie man es auch nennen möchte, auch funktioniert und auch in beide Richtungen einen Mehrwert bietet. Also dass wir anhand ja, der Meetingstruktur haben wir auch uns schon verbessern können.
Mhm.
Und einfach auch, so können wir auch sehen, anhand faktischer Zahlen, wie viel Fehler hat man gehabt, wie viele Reklamationen gab es, wie viele zufriedene Patienten haben sich geäußert. Und da auch über die Jahre zu sagen, da sind noch Potenziale oder da haben wir uns sehr schön entwickelt.
Mhm.
Und das merkt man deutlich, wenn man Zufriedenheitsbefragungen macht, was auch solche organisatorischen Veränderungen für positive Auswirkungen haben können.
Ja, schön, dass ihr die dann einfach auch sichtbar macht. Also wenn du so ein Gremium oder auch eine Meetingstruktur umstellst, dann ist ja auch schön, so woran merken wir denn jetzt, dass das einen Effekt hat? Woran merken wir, dass dieses Meeting sinnvoll ist und nützlich und gute Ergebnisse bringt? Und wenn man das dann tatsächlich an konkreten Zahlen oder Ergebnissen ablesen kann, das ist ja schon mal einfach auch ein gutes Zeugnis.
Ja, und einfach auch immer im Kontakt zu bleiben. Macht es immer noch so Sinn, dass wir die Gremien so haben? Oder muss man vielleicht doch nochmal was verändern? Weil nur weil man es jetzt auf eine andere Struktur angepasst hat, heißt es ja nicht, dass es für immer so bleiben muss. Einfach auch da offen zu sein in Bezug auf Veränderungen.
Hm. Okay. Und eine Frage habe ich noch zu dem Meeting, dann können wir das auch verlassen. Ich sehe mich gerade in so einer Rolle auch, wie ich da so reinkomme als Qualitäterin und dann irgendwie mit den anderen gemeinsam so ja Verbesserungen installiere. Und so wie ich mich kenne, würde ich mir dann auch ganz genau überlegen wollen, so was habe ich jetzt hier eigentlich für eine Rolle? Und man weiß ja, dass viele Meetings darunter leiden, dass es irgendwie keine gute Rollenteilung gibt, so im Sinne von wer moderiert und so weiter. Wie hast du das gehandhabt?
Ich versuche schon, das moderierend und organisatorisch zu begleiten und dass wirklich die Entscheidungen in den Fachbereichen auch getroffen werden, weil eben wie vorhin schon gesagt, ich kann in Bezug auf jetzt medizinische Prozesse kann ich ja nichts entscheiden. Ich kann mein Gefühl zwar wiedergeben oder wie ich es sehen würde, als außenstehende Person, nicht Fachperson. Aber da versuche ich mich wirklich auch klar abzugrenzen. So, okay, ich bin zwar das Qualitätsmanagement oder ich stehe für das Qualitätsmanagement, habe aber in dem Sinn keine fachliche Weisungsbefugnis und möchte ich auch in dem Sinn gar nicht haben oder auch nicht wahrnehmen.
Ja, da sind jetzt gerade noch wieder so zwei Anker für mich aufgeploppt. Nämlich einmal dieses Thema, wie führe ich mich als Expertin in einer Runde ein, in der ich auch moderiere. Das sind für mich zwei verschiedene Rollen, ne? Also moderieren heißt ja, dass du ein Stück weit die Verantwortung hast für den Prozess und einfach dafür sorgst, dass alle, die was zu sagen haben, zu Wort kommen und am Ende ein gutes Ergebnis da ist. Und dann bist du aber auch als Qualitäterin da. Und gibst wohl möglich auch fachliche Impulse. Wie handhabst du das?
Hm. Wie meine ich jetzt genau? Vielleicht verstehe ich die Frage noch nicht.
Moderation wird gerne ausgegliedert als Funktion. So frei nach dem Motto, das ist die einfach neutral ist und dafür sorgt, dass wir alle gut zusammenarbeiten.
Mhm.
Und wenn du aber gleichzeitig fachliche Impulse gibst und moderierst, dann könnten die anderen den Verdacht haben, dass du mehr Einfluss hast. Du nimmst dir dann den Raum für deine fachlichen Impulse und sorgst einfach dafür, dass alle die auch hören und wichtig nehmen. Da vermischen sich einfach zwei Rollen.
Ich glaube, ja. Da ich bin, wie ich bin und das auch von Anfang an so kommuniziert habe, kann ich das beides gut machen.
Mhm.
Für die Beteiligten ist klar, ich organisiere die Meetings, ich oder wir vom QM, wir protokollieren das Ganze, moderieren, aber können auch einen gewissen fachlichen Input bringen, ohne dass das mehr Raum einnimmt als der Input einer Ärztin oder eines Krankenpflegers.
Mhm.
Ich glaube, das sind wie bei uns, ist wie klar.
Ja, und ich glaube, es hängt daran, wie du dich auch eingeführt hast, ne? Darüber haben wir ja gerade gesprochen, dass die einfach auch keine Angst haben müssen, dass du dich in ihr Arbeitsfeld, in ihren Schwerpunkt einmischt, sondern dass du die Rollen da ganz klar siehst und dann einfach sagst, ich stelle euch mein Wissen zur Verfügung, aber die Entscheidungen liegen dann bei euch. Und wenn das klar ist, dann ist das Problem, was ich gerade angesprochen habe, auch ein viel kleineres, beziehungsweise existiert gar nicht, weil da einfach Klarheit ist von Anfang an.
Ja.
Das erlebe ich in manchen Besprechungen anders. Gerade wenn Führungskräfte moderieren und dann angeblich Entscheidungen wollen, die sie dann aber am Ende selbst treffen und so weiter. Da vermischen sich einfach so viele Dinge dann. Ja.
Nee, ich glaube, das, also für mich ist es klar und ich kann das auch, kann das gut so äußern, beziehungsweise habe ich das von Anfang an klar gemacht oder ja, ist einfach auch meine Art. Ich so, für mich ist wirklich das, dass man als Team zusammenarbeitet. ob es jetzt in Bezug auf Qualitätsmanagement ist oder generell in Projekten. Jeder Einzelne ist genauso wichtig wie der andere. Und nur gemeinsam kann es funktionieren, weil wenn einer nicht mitmacht, ist sehr schwierig.
Gut, dann bringen wir mal zu dem nächsten Punkt, der damit auch noch was zu tun hat. Du hast gesagt, es ist wichtig, dass die Entscheidungen in den Bereichen getroffen werden. Wie funktioniert das denn im Zusammenhang mit diesem Meeting? Also werden da Entscheidungsvorschläge erarbeitet und die Entscheider sind gar nicht mit im Meeting? Wie funktioniert das in so einer Institution wie Klinikum oder Reha-Klinik?
Ja, ich glaube, das ist sehr individuell auf ein Unternehmen bezogen oder auf die Organisation. Das kann in manchen Bereichen oder in manchen Organisationen ist es sicher sehr hierarchisch und es hat immer einen Entscheider mit dabei. Wenn ich jetzt für uns spreche, hat nicht zwingend einen Entscheider dabei. Dann werden eben Vorschläge erarbeitet, die dokumentiert. Und ein Sprecher aus dem Gremium kommt dann zum Beispiel ins Qualitätsgremium und kann das vorstellen, wo dann wiederum Dinge entschieden werden können, weil dort Entscheidungsträger sitzen. Aber das haben wir ganz klar auch in Reglementen festgelegt für die jeweiligen Meetings.
Ja.
Wer einerseits teilnimmt und wie der Entscheidungsprozess oder Kommunikationsprozess auch funktioniert.
Ja.
Also die Ergebnisse von jensten Meetings gehen sowohl nach oben als nach unten. Also wir können wirklich die Kommunikation so sicherstellen. Und auch die Transparenz, was ja auch ein wichtiger Teil ist, dass sich alle informiert, also nicht nur informiert fühlen, sondern dass sie auch tatsächlich informiert sind. Und wenn sie nicht das Gefühl haben, dass sie nachfragen können und dass die Türen dann auch offen stehen und dass Antworten entsprechend auch kommen.
Okay.
Also auch für eine Klinik oder überhaupt eine Gesundheitseinrichtung essentiell, dass man offen sprechen kann, gerade dann auch, wenn es um Fehler geht. Fehler passieren. Überall dort, wo Menschen sind. Aber sie sollten einfach kein zweites Mal passieren. Und da ist ja wichtig, dass man offen sprechen kann und auch sagen kann, das ist mir jetzt passiert, was können wir machen? Weil in der Regel ist es ja nicht von einem Mitarbeitenden beabsichtigt, irgendeinen Fehler zu machen. Es sind oft organisatorisch bedingte oder organisationsbedingte Strukturen, die dazu führen, dass überhaupt Fehler passieren können.
Okay. Wie geht ihr denn mit sowas um? Also gerade Fehler in Kliniken können ja ziemlich dramatisch enden auch. Es wird viel über Fehlerkultur geredet und Korrekturmaßnahmen, Vorbeugemaßnahmen, KVP, das sind ja auch alles Bestandteile von Managementsystemen. Wie bist du mit diesen Themen umgegangen und wie hast du es auch geschafft, dieses schon auch sensible Thema bei euch irgendwie auf eine gute Art zu beackern?
Ich glaube, es ist was, wo man nie fertig wird. Wo man einfach immer so im Sinne von der stete Tropfen höhlt auch den Stein. Man darf auch nicht müde werden, das Thema immer wieder zu thematisieren. Sagen wir können offen über Fehler sprechen oder auch über kritische Ereignisse. Es gibt ja auch die sogenannten beinahe Fehler. Man hat vorher noch bemerkt, also so ein typisches Beispiel aus der Pflege, wo ich von mir noch kenne, ich möchte die Medikamente verteilen und kurz bevor ich ins Zimmer gehe, merke ich, ich habe die Medikamente von Frau Müller dabei, ich möchte aber eigentlich zum Herr Müller in einem anderen Zimmer. Dann ist ja noch kein Fehler passiert, weil ich es vorher bemerkt habe und da kann man sich ja dann auch, wenn das zu einer Häufung kommt, überlegen, warum passiert es? Ja, da bin ich noch dran oder eben, wie gesagt, das ist, glaube ich, ein ständiges Thema, dass man das immer wieder kommuniziert, dass wir offen darüber sprechen können und sich auch immer wieder überlegt, was braucht's noch? Was können wir noch mehr machen, um die Mitarbeiter wirklich auch zu ermuntern, so bitte äußert das. Im Team, bei den Führungskräften.
Ich habe gerade so eine Assoziation, wenn, also ich habe das in manchen Organisationen auch schon mitgekriegt hinter vorgehaltener Hand. Also wenn wir den QMlern das erzählen, dann wollen die irgendwie gleich wieder eine neue Anweisung schreiben.
Nein.
Wie wird das bei euch gehandhabt oder wie würdest du das auch unterstützen und forcieren?
Also da fahre ich auch da den pragmatischen Ansatz. Also ich glaube, eine Arbeitsanweisung oder überhaupt ein Dokument macht nur Sinn, also schon mal, wenn es mehrere betrifft oder wenn man es jetzt auf einen Fehler bezieht oder auf ein Ereignis, wenn das gehäuft vorkommt und wenn dann natürlich auch da die Fachabteilung sagt, wäre vielleicht sinnvoll, wir würden das mal dokumentieren, einerseits um das Wissen zu erhalten oder halt auch um neue Mitarbeitende direkt zu informieren, was sie denn wissen müssen, wie manche Dinge laufen, damit eben Fehler nicht mehr passieren können. Aber jetzt nur, weil da einmal was passiert ist, direkt eine Arbeitsanweisung zu schreiben, da würde ich den Mehrwert, glaube ich, nicht sehen. Also in der Regel gibt es sicher vielleicht auch Ausnahmen. Aber für mich ist auch da wichtig, wenn Reklamationen, Fehler an mich herangetragen werden, dass man einfach gemeinsam schaut, was braucht's, was können wir tun und vor allem, wer macht's.
Das gemeinsame Schauen finde ich daran einfach auch besonders wertvoll, weil der Austausch und das Diskutieren darüber, auch über verschiedene Sichtweisen und vielleicht auch das Austauschen über Erfahrung und ach, das ist mir auch schon mal passiert, das kann auch erleichtern und vor allen Dingen kann man in solchen Diskussionsprozessen halt auch gemeinsam lernen. Also das Ergebnis ist dann im Grunde nur eine Art Nebensache, aber dass es den Raum hatte, besprochen zu werden, ist für mich da auch was ganz, ganz Wertvolles.
Ja, sehe ich auch so.
Ja.
Ich glaube, das braucht es auch gerade in der Klinik, weil je nachdem, was auch passiert, ist ja auch wichtig, dass man auch die Mitarbeitenden abholt. Wie geht's einem? Also gerade auch, wenn wir von Notfällen sprechen, medizinische Notfälle, das macht ja was mit einem.
Ja.
Ob was gut gelaufen ist oder nicht, ganz, ganz neutral gesehen, auch da sich auszutauschen. Wahrzunehmen und wertzuschätzen und das auch zu akzeptieren, dass es auch unterschiedlich wahrgenommen wird von den ein oder anderen Personen.
Ja, ja, was du gerade nochmal angesprochen hast, ist was ich auch ganz wichtig finde, nämlich das Thema, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann macht es mir auch etwas aus. Also dann tut es mir auch ein Stückchen weh und wenn da ein Patient dranhängt, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Also auch da den Raum zu geben, sich ein Stück weit zu entlasten im Austausch auch.
Ja.
Könnte auch in anderen Kontexten wertvoll sein.
Ja.
Okay, gut. Dann würde ich jetzt nochmal gerne zurückkommen auf die Pflegedienstleitung, die da eine Arbeitsweise angenommen hat. Da würde ich gerne nochmal ein bisschen tiefer tauchen. Und zwar, magst du ein bisschen erzählen darüber, wie eure Zusammenarbeit war und was sie sich letztlich dann auch so für sich mitgenommen hat, wo du dann hinterher gedacht hast, oh, das freut mich.
Kannst du eine Frage nochmal stellen?
Das war dein erstes Erfolgserlebnis.
Ja, genau.
Und du hast gesagt, diese Pflegedienstleitung, die war dann irgendwann intrinsisch motiviert, bestimmte Dinge zu tun. Und da würde ich gerne nochmal genauer hingucken, was war das eigentlich? Weil wenn die sagt, das finde ich hilfreich, dann kann es ja sein, dass einfach über QM oder über solche Fachkräfte ganz allgemein auch so Impulse zur Selbstorganisation, zum Erleichtern des Arbeitsalltags kommen könnten, die dann aufgegriffen werden und einfach als nützlich begriffen werden.
Ja. Also mit der Pflegedienstleitung, ich glaube, da hat geholfen oder das war gut für uns, dass ich ihr einfach auch vermittelt habe, eben sie ist die Fachperson und die Dinge, wo es braucht, am besten sie entscheidet es, eben ich kann auch da wieder nur meine Impulse geben und das Ganze auf pragmatische Art und ich glaube einfach durch die Zeit, ich glaube, ich kann es gar nicht an einem konkreten Ereignis festmachen, aber es ist wirklich so, eben wie ich auf die Leute zugehe oder wie man dann im Austausch ist und dass sie einfach gemerkt habe, ich fordere da im Prinzip nichts von ihr. Sondern dass sie wirklich sagen kann, ah ja, das nützt uns. Und wenn sie mich dann gefragt hat, braucht's das, braucht's es nicht? Und ich konnte ihr dann sagen, ja, ich würde so oder so machen. Ja, das ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll.
Die Brücke gebaut zu bekommen, da kann ich auch noch was anders und vielleicht auch mir erleichternd machen. Ja, auch schon wertvoll, ne?
Ja, dass ich nichts fordere oder nicht unnötig noch mehr Dokumente, dass ich auch, wir haben uns dann bei uns auch das ganze Dokumentenmanagement angeguckt und dass wir dann auch da gesagt haben, es hat so viele Dokumente, braucht ihr die wirklich alle?
Oh ja, feines Thema.
Also aus meiner Sicht hat es viel zu viele. Ich bin natürlich nicht Fachperson, aber wenn ich so da drüber gucke, ich glaube, wir könnten da ausdünnen. Und das haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Also wir haben da nicht nur im pflegerischen Bereich, sondern generell die Anzahl der Dokumente in der Klinik konnten wir drastisch reduzieren.
Das ist auch eine feine Art, sich einzuführen als Qualitäter.
Ja.
Abbau der Bürokratie. Ich meine, da gibt es ja genug davon, auch gerade im Gesundheitssektor. Von daher, ja, schön. Und wie hast du so einen Entrümpelungsprozess gestaltet? Also wie bist du da so rangegangen?
Ich glaube, eins nach dem anderen. Ich hatte diese, wo ich angefangen habe, wusste ich, es ist noch ein halbes Jahr bis zur Erstzertifizierung. Und das ist schon sehr sportlich, wenn man Qualitätsmanagement aufbauen möchte. Aber ich glaube, ich bin mit dem Ansatz da dran gegangen, wenn wir das gemeinsam machen, dann schaffen wir das gut. Und es war letztendlich auch so. Und für mich war einfach immer dazwischen wichtig, abzuholen, was brauchen die Leute und ihnen halt auch zu sagen, was wird letztendlich an so einer Zertifizierung gefordert. Und mein Standpunkt ist immer, wenn ihr das, was ihr am Alltag macht, an einer Zertifizierung auch erzählt, positiv wie negativ und da einfach auch authentisch seid, dann funktioniert die Zertifizierung nachher. Dann sind die Formalien ein kleineres Problem, beziehungsweise um die kann ich mich dann kümmern. Oder da auch noch unterstützen, wenn es formulierungstechnische Sachen sind.
Übersetzungen.
Aber ja, und anhand der Zertifizierung, wie wir dann auch die 2 Tage dann miteinander verbracht haben, auch mit der externen Auditorin und das Ergebnis dann, ja, also es war, ja, war wie im Fluss, also es ging super, aber es hat natürlich auch nur funktioniert, weil alle bereit waren, da mitzuziehen und sich halt auch darauf einzulassen.
Gab es denn eigentlich vorher ein QM? Also wir haben jetzt gerade über Abbau von Bürokratie gesprochen. Das heißt, es müssten ja ziemlich viele Dokumente da gewesen sein. Wo kamen denn die her? Also war das deren Organisation? Gab es schon ein altes QM? Wo bist du da gestartet?
Ja, mehr oder weniger bei null. Es gab jemand was vorher, aber also die Klinik war sehr im Umbruch und genau, von dem her eher Neuaufbau im Sinne von auch kompletter Neuausrichtung.
Okay. Wenn ich das richtig verstehe, gehört es aber damals dann auch schon zum Unternehmen, dass sie Dinge aufgeschrieben haben.
Ja.
Also es gab eine Dokumentenkultur, wie sie damit umgegangen sind und du konntest dann als Qualitäterin da frischen Wind reinbringen.
Ja, genau.
Ja, das ist auch eine gute Startposition, weil dann kann man immer sagen, ich bringe euch eigentlich nichts Neues. Wir versuchen einfach nur das, was ihr schon könnt und was ihr in den vergangenen Jahren auch erfolgreich gemacht habt, irgendwie noch zu verbessern. Vielleicht geht das ja.
Genau, und das war auch nach außen zu tragen, den Mitarbeitern so zu kommunizieren. Wir sind gut so, wie wir sind und das dürfen wir auch zeigen. Und dann kommt es gut. Ist auch, wenn ich interne Audits mache. Ich steige immer ein, so ein internes Audit ist für mich ein kollegialer Austausch. Einfach, dass sie auch wissen, dass sie auch mir Fragen stellen dürfen. Das kommuniziere ich auch ganz klar. Wenn ihr Fragen zu meinem Bereich habt oder in Bezug auf euren, lasst mich das auch wissen. Und auch wenn ihr Themen habt, die ihr bei mir mal gern ansprechen würdet, ist ein Audit ja genau der richtige Zeitpunkt, wenn man schon zusammenkommt.
Ja, ja, schön.
Dass ich nicht nur komme, um zu gucken, wie läuft es da, was könnte man vielleicht noch verbessern, aber auch zu sagen, hey, das macht ihr richtig gut und da würde ich einfach gar nichts ändern. Das darf es ja auch geben, weil oft ist so die kommen zum Audit und die suchen wieder die Fehler. Mir geht's da gar nicht drum. Mir ist wirklich wichtig zu schauen, okay, was läuft gut und wo gibt's vielleicht auch noch Themen, eben die man angehen kann.
Weil jetzt einfach mal gerade die Zeit dafür ist.
Genau. Und wenn es nichts gibt, dann ist es ja auch in Ordnung.
Ja, ja, genau. Was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass du so sagst, ja, wenn ihr einfach über eure Praxis berichten könnt, dann ist das schon genau richtig. Die Latte auch nicht so hoch zu hängen. Also ich erlebe tatsächlich Unternehmen, die üben mit ihren Mitarbeitenden Normenvokabular frei nach dem Motto, das könnte der Zertifizierer fragen. Und das sind so Sachen, wo ich so denke, das ist doch eigentlich nicht nötig, weil für mich repräsentiert vieles, was an der Norm steht, eigentlich alles, wenn ich mal ein bisschen drüber nachdenke, gesunden Menschenverstand. Und der lässt sich auch auf Normaldeutsch vermitteln und in der Regel auch so, dass Menschen ganz schnell sagen, hey, ist eigentlich eine gute Idee. Ja. Zum Beispiel, wenn wir uns mal Gedanken gemacht haben, etwas gründlicher über ein Thema, das dann einfach auch aufzuschreiben, dann müssen wir nicht wieder neu nachdenken, sondern haben es irgendwie erstmal dokumentiert und gespeichert und können es wiederfinden, können es weitertragen. So, das ist ja eigentlich keine höhere Mathematik, sondern einfach basic. Und da gibt's ja im QM gerade auch so mehrere Sachen, die aus meiner Sicht so basic sind. Wie ist denn deine Erfahrung so? Welche Prinzipien könntest du in eurer Reha-Klinik irgendwie gut so verkaufen, frei nach dem Motto, das hat was mit guter Organisation und sinnvoller, effizienter Arbeitstechnik zu tun, da brauchen wir keine Norm. Was wäre denn da noch so, neben den Dokumenten und vielleicht guten Gesprächen im Audit?
Also grundsätzlich auch das ganze Prozessmanagement. Ich muss ja nicht jeden Prozess im Detail auch niederschreiben, vor allem wenn er vielleicht auch nur mich oder eine Abteilung betrifft, kann man ja wirklich sagen, okay, klar, alle Übergeordneten, die Kernprozesse, das muss definiert sein. Mhm. Aber auch da eine pragmatische Lösung zu finden, ist einerseits eben, wie ich es dokumentiere, aufschreibe, dass es nachher auch genutzt wird. Das muss ja auch attraktiv sein zum Lesen. Mhm. Ich möchte ja auch nachher jemand lesen wollen, sonst bringt mir der detaillierteste Prozess nichts. Mhm. Und für mich ist, also ich glaube, im Bezug auf jenste Themen oder auch auf die Norm, eben der gesunde Menschenverstand, dann funktioniert es. Mhm. Ich glaube, wo wirklich, aber das betrifft wahrscheinlich dann tatsächlich auch mehr die Qualitätsmanagementabteilung oder die Klinikdirektion dann, wenn es dann um eben die Qualitätspolitik sowas zu formulieren. Aber das ist dann, ich meine, das ist dann mein Job und das kann ich ja dann auch anders machen, meinem Pragmatismus. Und wenn es um Sachen in der Pflege geht oder bei den Ärzten oder bei den Therapeuten, darf das ja auch anders sein und das ist ja nicht weniger gut. Das ist einfach für sie passend und adressatengerecht. Das ist mir einfach auch immer ganz wichtig, dass es die Leute verstehen, die es verstehen müssen. Mhm. Und eben, ich habe zum Beispiel auch, weil du vorhin das angesprochen hast, dass die Norm geübt wird. Wir haben das nicht geübt. Ich habe ihnen zwar gezeigt und ich zeige das auch beim Audit, wie das aussieht, Plan, Do, Check, Act und wie das so ungefähr aufgeteilt ist. Aber grob, dass sie es wissen und gehört haben. Und ich vermittle auch, wenn ihr eine Frage nicht versteht, ihr dürft beim Auditor nachfragen, ihr dürft auch bei mir nachfragen. Mhm. Und was, glaube ich, auch hilft, ich begleite alle Audit-Sequenzen oder wir vom QM begleiten alle Audit-Sequenzen, sodass sie immer das Gefühl haben, es ist auch jemand dabei, falls ich nicht mehr weiter weiß, eine zentrale Stelle, wo die Dokumente zum Beispiel zu finden sind, dass wir auch da unterstützen. Sie sind nicht alleingelassen und das ist mir einfach auch ganz wichtig, dass sie wissen, immer jemand dabei, der sich mit dieser Norm auskennt, falls eine Frage kommt, die sie nicht verstehen. Hm.
Ich glaube, das ist auch eine Art der Zusammenarbeit, mit der man ganz viel Sicherheit vermitteln kann. Man hört aus vielen, aus manchen Zertifizierungen dann auch, okay, wir mussten den QMlern dann mal Mundverbot erteilen, weil die dann immer geantwortet haben. Aber ich denke mal, da ist einfach auch durch eure klare Rollenteilung keine Gefahr da. Du bist dann eher so eine Rückendeckung für den Fall, dass Unklarheiten auftauchen. Ich habe mich manchmal auch so ein bisschen als Kommunikationshelferin präsentiert, wenn ich dann tatsächlich Audits begleitet habe, wo es wirklich nur darum ging, gegebenenfalls das Verständnis zu erleichtern, ja, aber nicht die Antworten vorwegzunehmen.
Nein. Und das können die aus der Praxis ja super und ist ja auch immer total spannend, ihnen dann zuzuhören und was sie alles machen und wie sie es machen. Es fasziniert mich jedes Mal und das erlebe ich dann bei den Audits, dass das auch sehr gut ankommt bei den Auditoren, wenn es einfach authentisch ist. Mhm. In der Regel sind die Auditoren ja sehr offen. Es gibt natürlich auch andere, wo man dann wirklich seitens QM auch anders begleiten muss, je nach externem Auditor. Mhm. Habe ich da auch schon andere Sachen erlebt.
Wir haben jetzt so ein paar Themen aus dem QM schon angesprochen. Was wäre denn nochmal so ein Lieblingsthema von dir? Was du einfach, ja, wo du sagst, so, das hat mir riesen Spaß gemacht, da habe ich vielleicht auch ganz viel dazugelernt, das war neu, das war spannend. Was käme da aus diesem Umfeld mal so vielleicht auch eher Ungewöhnliches für QM?
Eben das Thema Patientensicherheit begeistert mich, mindestens so sehr wie Qualitätsmanagement. Und in der Klinik ist ja auch ein wesentlicher Teil von Qualitätsmanagement, die Patientensicherheit, dass sich die Patienten, egal in welcher Institution, sicher aufgehoben fühlen und tatsächlich auch sicher sind. Mhm. Und da denke ich gerne an ein Beispiel zurück von so Simulationstrainings. Das wird in der Intensivmedizin oder auch in der Geburtshilfe oder in der Notfallmedizin wird es ganz oft auch praktiziert, dass Teams, sei es jetzt im Team allein oder interdisziplinär, verschiedene Szenarien üben, damit die Handgriffe sitzen, dass die Kommunikation sehr gut laufen kann oder optimal läuft. Ja. Und oft wird es auf Video aufgenommen, dass man dann auch nochmal schauen kann, okay, wie war es tatsächlich, dass man sich selber auch mal sieht und auch reflektieren kann. Das finde ich eine ganz spannende Möglichkeit. Und in einem Unternehmen haben wir mal auch so einen Raum nicht als Simulationstraining, sondern wir haben einen geschützten Raum hergerichtet mit einer Patientensituation und haben dort bewusst Fehler eingebaut.
Ja.
Und haben dann interdisziplinäre Teams, also da waren sowohl die Reinigungskräfte, eben Ärzte, Pflegekräfte, aus der Radiologie verschiedene Disziplinen und haben die dann immer in Kleingruppen in den Raum geführt. Und eine gewisse Zeit durften sie darin verbringen und sie durften dann die Fehler suchen, die wo wir versteckt oder präpariert haben. Und dann sind wir in Austausch gegangen und das war total spannend, welche Fehler von wem gefunden wurden.
Mhm.
Und was mir auch noch eindrücklich war, sie haben noch so viele Fehler mehr gefunden, die uns beim Herrichten des Raumes gar nicht bewusst war, dass wir sie unbewusst produziert haben. Und da habe ich einfach gemerkt, und das kam auch sehr gut an bei den Mitarbeitenden, dieses Gemeinsame wieder, gemeinsam auf die Suche gehen, sich auszutauschen und sich auch interdisziplinär besser kennenzulernen, um auch wertzuschätzen, was macht der andere und wie arbeiten andere Bereiche. Das finde ich immer ganz spannend und das hilft, glaube ich, einfach auch ungemein, um die Patientensicherheit zu erhöhen, wenn man Bewusstsein hat, was machen denn die anderen und wie machen sie es, wann machen sie es vielleicht. Oft ist ja auch so das Gefühl, warum hat der das jetzt wieder nicht gemacht und es läuft schon wieder nicht so.
Mhm.
Aber durch solche Zusammenkünfte, wenn man sich einfach besser kennenlernt, kann man das auch nochmal anders einschätzen.
Mhm.
Und was da auch hilft, so Thema Seitenwechsel, eben dass mal ein Arzt in der Pflege hospitiert oder andersrum,
mhm.
um da auch kennenzulernen. Das hilft für die Patientensicherheit auch. Ja, das sind Beispiele, wo ich mich auch gerne dran erinnere, was ich schon erlebt habe und was ich mir für die Zukunft auch gut vorstellen könnte. Ja.
Mhm. Für die Zukunft vorstellen, im Sinne von sowas auch anbieten, organisieren.
Ja, genau.
Mhm.
Das wäre was. Es gibt, das ist eine Patientensicherheitswoche, die findet immer im September ist die.
Mhm.
Da würde ich mir wünschen, dass es in vielen Organisationen einfach da nochmal der Fokus drauf gelegt wird, das Bewusstsein zu schaffen für die Patientensicherheit und eben, dass es was Gemeinsames ist.
Ja.
Jeder trägt ja seinen Teil dazu bei.
Mhm.
Jeder möchte, gehe ich zumindest davon aus, wenn ich an mich denke, ich möchte die bestmöglichste Arbeit leisten, damit eben der Patient sicher ist oder auch meine, dass ich es gut habe mit meinen Kollegen.
Mhm. Ja, ja. Den Gedanke kenne ich auch aus der Arbeitssicherheit. Also auch da ist es ja so, dass die nicht von einer Person abhängig ist und dass eine gute Arbeitssicherheitskultur immer auch heißt, dass ich auf Kollegen achte und die aufmerksam mache und immer auch einen Blick dafür habe, wo sind Gefährdungen, wo sind Risiken, wo könnte es unangenehm werden. Also, dass das einfach ja alle angeht und man im Grunde dann auch sagt, wir gestalten das gemeinsam. Und alle, es ist wichtig, dass alle da auch mitdenken, mitmachen. Das spricht auch aus deinen Beispielen. Ich frage mich gerade, ich habe irgendwann mal auch von so einem Setting gehört, dieses Fehlermanagement auf eine andere Art lernen durch diese hergerichteten Räume. Waren das nicht Schweizer, die das irgendwie auch erfunden haben und da Paper verteilt haben dazu?
Ja, es gibt, also hier heißt es Room of Horror.
Ja.
Genau, also so ist der offizielle Name.
Ja.
Genau.
Weil das hört sich für mich so ein bisschen an wie Planspielkonzept, was ja immer unglaublich spannend ist,
ja.
So die Realität nachzubilden und dann auch ja im Grunde Arbeitssituationen und Diskussionen daraus zu entwickeln oder ja im Grunde Verbesserungen daraus zu entwickeln. Und Szenarien, in denen Menschen zusammenarbeiten können. Ich glaube, das ist da auch das Wertvolle dran, ne?
Ja.
Ein Kernelement aus dem QM, nämlich das Thema Schnittstellen.
Ja, Schnittstellen, Kommunikation.
Mhm.
Also beide Worte für sich und als ein Wort auch.
Mhm. Ganz genau. Schönes Beispiel. Jetzt haben wir ja schon einige spannende Themen angesprochen und unter der Überschrift QM begeistert. Welches Thema begeistert dich denn noch im QM oder auch an deiner Tätigkeit im QM?
Dass sie so viel kreativer ist als die meisten glauben, weil oft herrscht ja die Meinung, dass Qualitätsmanagement sehr starr ist, eben durch die Normen, durch die Regeln oder gesetzliche Vorgaben. Aber ich finde einfach, man kann das auch sehr kreativ lösen. Und da war ich Anfang März, war ich in Hamburg bei der Tagung der Gesellschaft für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen und habe dort einen Workshop besucht zu Lego Serious Play.
Ja, okay.
Das war sehr spannend. Eben das Qualitätsmanagement mit diesem kreativen Ansatz auch zu verbinden. Man bekommt ja dann so einen kleinen Lego-Bausatz oder ein paar Lego-Steine. Und dann aus diesen wenigen Bausteinen das Thema Qualität nachbauen.
Mhm.
Das erfordert wirklich Kreativität. Ich saß auch erst davon so, oh, was mache ich da? Und es hat ja auch dann nicht die Bausteine, wo man sich vielleicht vorstellt.
Ja.
Aber auch dann einfach zu sagen, okay, ich fange mal an zu bauen und stell mir vielleicht auch den Rest in meiner Fantasie vor. Ich habe da die Bausteine, die sehen vielleicht noch nicht so aus, wie ich das gerne hätte, aber in meiner Fantasie ist dann eben, ich habe mir da so ein Haus gebaut, weil ich glaube, ein Qualitätsmanagement braucht ein gutes Fundament, hat verschiedene Säulen und dann wie so ein Dach drüber. Das ist immer so mein Bild von QM. Und habe dann versucht, das nachzubauen. War natürlich nicht so, wie ich mir das, es sah nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe, aber für mich war es trotzdem nachher total passend. Und was ich total spannend fand, dass die anderen Teilnehmer von dem Workshop, es hatte niemand was Ähnliches gebaut wie ich oder auch sonst niemand hatte etwas Gleiches gebaut. Qualität war von allen so unterschiedlich umgesetzt. Das fand ich total spannend. Ich glaube, das hat auch alle anderen Teilnehmer fasziniert und das fasziniert mich, glaube ich, auch an Qualitätsmanagement. Wie können wir es kreativ umsetzen, dass es Spaß machen kann und es ist einfach möglich.
Ja, einmal einfach durch dieses methodische Element, ne, diese Lego-Steine zu nutzen für die unterschiedlichsten Fragestellungen. Was ich jetzt interessant finde, aber da, das ist dann gleich wieder so die Moderatorin, Facilitatorin in mir, nämlich dieses, wie kann man denn Lego gut benutzen? Und das Beispiel, was du gebracht hast, ist ja ein wunderschönes Beispiel, um deutlich zu machen, wir haben an alle unterschiedliche Vorstellungen im Kopf von bestimmten Themen oder Begriffen. Und gerade beim Thema Qualität wird das ja manchmal auch sehr schmerzhaft deutlich, wenn man dann in einem Unternehmen oder in einem Bereich fragt, was versteht ihr eigentlich darunter? Wofür gibt's eigentlich dieses ganze Theater, diese ganzen Prozesse und Audits und so weiter? Worauf arbeitet ihr da eigentlich hin? Und da kommt raus, ey, haben wir eigentlich noch nie drüber nachgedacht. So.
Ja.
Ne? Und das einfach mal mit solchen Elementen zu forcieren, eine kreative Nachdenkaktion, eine gemeinsame, ist aus meiner Sicht ein wunderschöner Einstieg in das Thema.
Ja, ja, mir hat es unheimlich Spaß gemacht und ich bin immer schon am Überlegen, okay, wie kann ich das jetzt auch für mich mitnehmen, dass ich es vielleicht mal in meinem Team auch nutzen kann.
Ja, denke ich mir. Wenn man solche Sachen vorgestellt bekommt, hat, denkt man ganz schnell darüber nach, so wie kann ich das jetzt irgendwie nutzen, an welchen Stellen wäre mir das hilfreich.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr spannender Ansatz, wo auch nochmal einen anderen Blick eben aufs QM und halt auch QM im Kontext Gesundheitswesen auch bringen könnte.
Mhm. Auf jeden Fall. Ja, Kreativität. Auf jeden Fall eine Eigenschaft, die im QM sicher gut aufgehoben wäre, einfach auch, um da vielleicht ein bisschen mehr Pfiff und Abwechslung reinzubringen, oder?
Ich denke auch, also jetzt fallen mir gerade wieder Dokumente ein. Ich meine, warum muss es immer ein geschriebenes Dokument sein? Also man könnte es ja auch anhand einer PowerPoint besser visualisieren, vielleicht auch ein Video, eine Videoanweisung. Auch wenn man zum Beispiel an E-Learnings denkt, die müssen ja nicht in Schriftform sein. Da kann ja auch videobasiert unterstützt. Also es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, wie man das auch kreativer lösen kann und dann natürlich auch die Leute ganz anders mitnehmen kann, wo dann die Themen eher Spaß machen.
Ja, ja, gerade jetzt, also die Entwicklung, was technologische Unterstützung angeht oder auch künstliche Intelligenz, das wird immer mehr, das geht immer schneller und es gibt immer wieder Neues. Also da einfach auch zu gucken, was kann man nutzen von alledem und womit können dann ja die Kollegen und Kolleginnen einfach auch umgehen, weil sie einfach schon so in all dem sozialisiert sind, weil es so oft Teil des Alltags ist, dass es bekannt ist, dass man nicht lange einführen muss und so weiter. Also die Handys auch zu nutzen für so vielfältige Dinge, fällt mir da ein. Hm. Okay. Gibt es sonst noch kreative Ecken bei dir? Begeisternde kreative Ecken?
Ja, ja, ich glaube eben, also QM darf auch offen sein.
Ja.
Wenn QM nicht offen ist, offen für neue Methoden, für neue Ansätze oder vor allem auch für Veränderungen. Ich glaube, gerade Qualitätsmanagement oder auch gesetzliche Regelungen, Normen, es kommt ja immer mehr dazu, was auch noch gefordert wird, um da halt auch zu sagen, okay, das sind jetzt unsere Anforderungen, das verändert sich teilweise ja sehr schnell oder es kommt schnell Neues hinzu. Wie können wir das pragmatisch und vielleicht auch kreativ lösen?
Mhm.
Weil wenige Gesetze schreiben ja vor, wie die Dinge genau zu tun sind. Ist ja oft nur, dass sie zu tun sind und dass das ein oder andere Ergebnis dabei rauskommen muss.
Mhm. Ja.
Aber wie jetzt genau? Eben die ISO-Norm sagt ja auch nicht, die Qualitätspolitik, die muss in einem Word sein oder die muss 10 Seiten lang sein. Oder kann man ja sehr kreativ auch gestalten. Ist ja wichtig, dass das rüberkommt, was das Unternehmen verkörpert oder auch mitteilen möchte.
Mhm.
Adressatengerecht auch wieder. Ich glaube, da gibt's so viele Möglichkeiten und als QMler darf man da offen sein und sich eben auch umhören, vielleicht auch in anderen Branchen.
Mhm.
Wie machen das andere?
Mhm.
Da auch nicht sagen, ach, ich muss das jetzt für mich oder für uns, sondern sagen, hey, wie macht ihr das? Darf ich mal gucken kommen? Darf ich es vielleicht auch mitnehmen und auf mich adaptieren? Weil, warum sich nicht austauschen? Das Rad muss ja nicht neu erfunden werden.
Ja, genau. Und darüber, dass ich in anderen Branchen gucke, kann ich auch ganz viele Impulse kriegen, die einfach mal anders sind oder auf Themen aufmerksam gemacht werden. Ne? Okay. Was hast du denn in deiner Vergangenheit einfach auch mitgenommen zu diesem Arbeitsfeld Qualitäter, was du gerne deinen Kollegen auch hier über den Podcast und unser Gespräch vielleicht gerne mitgeben möchtest? Was war so eine ganz, ganz wichtige Erfahrung für dich? Gäbe es da noch mehr?
Ich glaube, ich kann es wirklich auch unter dem Punkt auch zusammenfassen, auch dafür zu stehen, es pragmatisch lösen zu wollen und sich nicht davon abbringen zu lassen, dass irgendjemand sagt, der vielleicht schon auch älter ist, habe ich oft von Ärzten früher, das muss aber so sein und sagen, ich weiß auch, dass es anders gehen kann.
Mhm.
Ich weiß nicht alles, aber wir können das gemeinsam lösen und da auch den Standpunkt zu vertreten, Dinge auch mal anders zu machen.
Mhm.
Und auch mehr Leute einzubeziehen, dass QM nicht nur ein Führungsthema ist, sondern wirklich jeden Einzelnen von uns betrifft.
Mhm.
Und da alle mit ins Boot zu holen. Ich glaube, das ist so meine wichtigste Erfahrung und jetzt mein wichtigster Ansatz, um die Leute fürs QM auch zu begeistern.
Mhm.
Zu Beginn, wo ich angefangen habe, war ich ja doch noch recht jung und teilweise die Auseinandersetzung mit den Ärzten herausfordernd.
Mhm.
Und jetzt mittlerweile kann ich da wie auch locker dran rangehen und sagen, ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht und man darf das anders machen und nur weil es immer schon so war, müssen wir es nicht weiter so machen. Also wenn es gut ist, warum nicht? Aber manche Dinge darf man wirklich nochmal kritisch hinterfragen. Ist das noch zeitgemäß? Macht so Sinn?
Mhm. Macht so Sinn immer noch. Ganz genau. Überzeugend sein, Menschen mit ins Boot holen, begeistern für dieses Thema oder für das, was dahinter steht. Das ist ja was in diesem Berufsfeld Fachkräfte für jeden im Grunde ein Thema ist. Auch gerade sich anhören zu müssen, aber das haben wir schon immer so gemacht und so weiter. Gibt es da von dir noch weitere Impulse?
Ja, ein weiterer Impuls wäre vielleicht noch bei Ärzten, also hauptsächlich bei dieser Berufsgruppe habe ich die Erfahrung gemacht, eben es war schon immer so und es soll am besten auch immer so bleiben. Und wenn man dann durch stetiges, ich sage jetzt mal, das Thema platzieren, so dass sie irgendwann, wie das auch das Gefühl haben, es war ihre Idee und ist ihr Projekt, sie dafür dann zu begeistern. Mhm. Ja, ich glaube, als QMler darf man vielleicht auch nicht, wie soll ich sagen, der Erfolg ist mir, doch, ist mir schon wichtig, aber mir ist eher der gemeinsame Erfolg wichtig und ob das jetzt jemand anders als seine Lösung dann präsentiert, wenn es für den Erfolg vom Gesamten beiträgt, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Wenn man das so wie durch die Hintertür platzieren kann und dann irgendjemand dann das Gefühl hat, oh ja, war doch ganz, habe ich mir gut überlegt, das machen wir so.
Ist ja letztlich für die Person ist es ja auch so.
Genau.
Du hast da irgendwas angestoßen. Sie hat dann angefangen, darüber nachzudenken und hat es geschafft, es einfach in ihre Welt zu integrieren und als was Hilfreiches zu erkennen. Das ist ja schon ein Arbeitsprozess, der bei der anderen Person abgelaufen ist. Und insofern kann die sich da auch ein Stück weit die Lorbeeren mitholen, sozusagen.
Ja.
Aber du sprichst da was Wichtiges an. Also das ist halt auch so ein Stückchen, wie ist da eigentlich mein Berufsethos? Muss ich mir das alles auf die Fahne schreiben oder geht es mir eigentlich nur darum, Bewegung irgendwo reinzubringen und dafür zu sorgen, dass die Menschen ins Nachdenken kommen? Manche leben halt auch so mit der Vorstellung, ich mache nur einen guten Job, wenn ich die anderen von meiner Meinung überzeuge.
ja, für mich ist eben der andere Ansatz eher mein Weg.
Mhm. Schön, dass wir das nochmal so rausgearbeitet haben. Sehr spannend. Okay, meine letzte Frage für heute. Was würdest du Berufskollegen, die vielleicht auch gerade so am Einsteigen sind, gerne mitgeben, so frei nach dem Motto, das hätte ich gerne früher gewusst?
Ja, was hätte ich gerne früher gewusst? Dass ich da wirklich auch meinen Weg gehen kann, dass die eben Gesetze und Normen keine Vorschriften machen, in dem Sinn eben, wie die Dinge zu tun sind. Und dass man alles lernen kann.
Mhm.
Dass durch die Zeit kommt man ja so in die Themen rein. Am Anfang steht man ja vor diesem Berg OQM. Was ist das? Was bedeuten all diese Fachbegriffe? Und da auch ja den Mut haben, einfach so, okay, ich mache das jetzt mal. Also man kann alles lernen und sich selber die Zeit geben, auch die Dinge zu lernen und auch nicht den Anspruch zu haben, wenn man jetzt einen QMler oder einen Auditor sieht, der die Sachen schon 30 Jahre lang macht, der bringt die natürlich oder die bringt es natürlich aus dem FF.
Mhm.
Und da sieht es alles total leicht aus und dass man da einfach ermutigt ist, okay, ich gehe meinen Weg, ich gehe Schritt für Schritt und dann kommt es gut.
Mhm.
Weil eben die Themen, wo ich mir am Anfang, wo ich im QM gestartet bin, für mich war das eine Riesenherausforderung, ein internes Audit.
Mhm. Kann ich mir vorstellen, ja.
Stundenlange Vorbereitung und heute weiß ich, da ist ein Audit, ich gucke mir das nochmal vorher kurz an und dann geht es relativ zügig, je nach Audit. Aber das sind ja ganz andere Themen und sich ja einfach da sagen, okay, ich wachse da rein in meine Rolle.
Mhm.
Und offen zu sein, auch da für die Veränderungen und was es mit sich bringt und sich da auch selber treu zu sein und sagen, ja, ich möchte es so machen, ich gehe es so an.
Mhm. Ja, schön. Also was mir daran einfach auch sehr gut gefällt, ist dieses Offensein auch für den eigenen Lernprozess und sich nicht überfordern. Also auch die Veränderung bei uns läuft in Schritten und es fängt alles an mit einem ersten Schritt und es wird immer besser. So lernen Organisationen, so lernen kleine Kinder und so lernen auch wir insofern. Aber ja, gerade in der Berufsgruppe ist Perfektionismus ziemlich verbreitet, glaube ich.
Ja, das und dann halt auch die Geduld zu haben mit sich selber.
Ja.
Oder auch grundsätzlich auch mit den Kollegen, weil teilweise hat man als Qualitätsmanager ja doch schon ungefähr die Lösung im Kopf, wie das für einen selber aussehen könnte und den anderen aber auch die Zeit zu geben.
Mhm.
Und manchmal sind es Tage, manchmal sind es Stunden, manchmal sind es Tage, aber manchmal sind es Wochen und Monate, bis Themen tatsächlich reifen können, bis sie zu einem guten Ergebnis kommen können und da auch sagen, okay, ich habe die Geduld. Für die anderen und für mich dann auch.
Mhm. Ja. Wir sind manchmal so unglaublich gut vorbereitet und das heißt, wir selber stecken mittendrin im Thema. Für uns ist das alles völlig normal und selbstverständlich, den anderen dann aber die Zeit zu geben, sich da überhaupt reinzudenken, weil deren Alltag einfach ein völlig anderer ist. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiges, ein wichtiger und wertvoller Impuls, glaube ich. Also auch zum Beispiel für Audits, ne, wo einem selber eigentlich völlig klar ist, dass das irgendwie ein riesengroßer Haken ist oder dass man da nochmal genauer hingucken kann und bis die anderen endlich begriffen haben, was da eigentlich das Problem ist, das erlebe ich auch ganz häufig. Also da einfach zu sehen, okay, die stehen woanders.
Ja, genau. Oder auch wenn sie Respekt vor den Audits haben. Eben, manche machen das ja wirklich auch zum ersten Mal und dann ist ja ein internes Audit. So, ich bin da jetzt das erste Mal dabei, ich weiß gar nicht, was mich erwartet. Wer erwartet mich da? Manchmal kennt man sich ja doch nicht.
Hm.
Und ja, da offen auch auf die anderen zuzugehen und sie abzuholen, dort, wo sie stehen.
Mhm.
Und eben dieses auf Augenhöhe begegnen oder unabhängig von den Hierarchien, wie man es auch nennen möchte, einfach,
mhm,
ist gleich wichtig, man hat einfach eine andere Funktion.
Mhm. Okay, damit haben wir jetzt nochmal eine richtige Liste erarbeitet, ganz am Ende, von richtig wichtigen, ja, wie soll ich sagen, Erfahrungen und Dingen, die du für dich auch als wichtig erachtest. Herzlichen Dank für diese, ja, für mich wirklich auch sehr fundierte Sammlung. Ich glaube, das kann auch manchem anderen da nochmal ein Stückchen Weg erleichtern.
Das wäre schön. Vielen Dank fürs interessante Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, Manuela. Weiterhin viel Erfolg in deiner Reha-Klinik und mit diesem spannenden Umfeld.
Und wir sehen uns bestimmt wieder, mindestens auf LinkedIn und vielleicht auch mal wieder zu einem anderen Gespräch.
Das würde mich sehr freuen. Mach's gut, Susanne.